Ja, hallo zusammen. Ich möchte mit einem Vers anfangen, der für mich hier sehr wichtig ist, gerade wenn wir auf das Jahr zurückblicken und auch auf das neue Jahr, was noch kommt, aus Psalm 37, Vers 5. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das ist mir so wichtig, dass wir Gott unser Leben anvertrauen und er wird's richtig machen, weil er weiß, was gut ist und er das große Ganze sieht. Wir haben von meinen Kindern was mitgenommen, wir haben oft nur irgendwie so einzelne Puzzleteile in unserem Leben, von denen wir gar nicht wissen, was hat das eigentlich zu bedeuten? Da ist ein bisschen was von einer Ecke mit ein bisschen Farbe hier, ein bisschen was und keine Ahnung, die passen nicht mal zusammen. Wie funktioniert das? Und mein ganzes Leben, keine Ahnung, wieso das alles passiert und was das bedeutet und so weiter. Und wenn wir auf unser Leben zurückblicken, haben wir ein Bild, dann, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, Dann gehe ich so auf die Hälfte meines Lebens zu, denke ich. Ich weiß es nicht, aber die Bibel sagt 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre werden wir alt. Und ich bin irgendwo kurz vor der Hälfte. Und da sind viele Dinge in meinem Leben passiert. Und wie wir in den Zeugnissen auch gehört haben, auch meine Bekehrung, die beschäftigt mich auch bis heute noch, wo der Pastor damals und ein Schulkamerad mich das Gleiche gefragt haben und mich zu der Bekehrung geführt haben durch diese Frage. Ein Profigläubiger und ein Profiungläubiger. Beide haben mich das Gleiche gefragt, wo ich nachdachte, ja, was ist der Sinn in meinem Leben? Und das beschäftigt mich bis heute, wie konnte das passieren? Wie ging das überhaupt? Heute weiß ich, dass Gott da auf jeden Fall etwas bewegt hat und geführt hat. Aber es sind auch andere Dinge passiert, von denen ich noch nicht sagen kann, was macht das in meinem Leben? Wieso muss das passieren? Einige sind hier schon länger da und kennen mich ganz gut, wissen, was ich alles falsch mache und falsch gesagt habe und denken sich, ja, ich weiß, wieso das passiert ist, damit du mal demütiger wirst oder so, da nicht mehr so arrogant bist, keine Ahnung. Ne? Aber ich habe auch viel zu lernen und manches weiß ich einfach noch nicht, wieso passiert es? Und ich habe noch viele Fragezeichen vor mir, was vielleicht noch kommt, was Gott vielleicht noch mit mir vorhat, was mit meiner Arbeit sein wird. Ich werde meine Arbeit wahrscheinlich nicht mehr die nächsten 10, 15 Jahre machen können, aber was kommt dann? Oder vielleicht suche ich noch eine Arbeit. Jeder hat so seine Fragezeichen in seinem Leben, was alles noch passieren wird. Und da möchte ich anhand von dem Leben von Mordechai 4 Stationen mit uns durchgehen heute. Es gibt ja viele Beispiele, die wir in der Bibel gut aufgezeichnet haben, die uns auch helfen für unser Leben, Gottes Gnade zu sehen, Gottes großen Plan, was er alles sieht und wie er diese Puzzleteile zusammenfügen kann. Wenn wir da an Hiob denken, der sehr dramatische Höhen und Tiefen hatte, oder Josef, auch viele Höhen und Tiefen, aber alle immer ein wunderbares Ende beschreiben, Sie ganz persönlich. Ich möchte mit uns in das Buch Esther gucken heute. Und das ist kein Versprechen für Wohlstand, aber für Gottes Gnade und Treue und dass er immer bei uns ist und vielleicht gerade, wenn es schwer ist, dass er besonders nah ist. Bevor es zu Mordechai kommt und Esther, fängt das Buch damit an, in Esther Kapitel 1, kurz zusammengefasst, dass da den König Ahasverus gibt, oder griechisch Xerxes, kennt man in der Geschichte ganz gut. Und der ist ein sehr mächtiger König, sehr großer König. Und er will damit angeben, was er alles hat, was für ein Reichtum er hat, wie viel er besitzt. Und er veranstaltet ein großes Fest für seine wichtigsten Leute. Und seine Königin Vasti daneben auch für die ganzen Frauen. Und dann haben die zwei große Feste. Und nach 7 Tagen voller Wein und sehr viel Feiern will der König mit seiner Königin noch angeben und ruft sie und sagt, hier, komm, präsentier dich mal schön. Und sie sagt einfach, nein, will ich nicht, mache ich nicht mit. Und er mit seinem fröhlichen Herzen durch den ganzen Wein, der wird ganz wütend und denkt sich, das kann doch nicht sein. Und seine ganzen Berater auch, das stimmt, das kann nicht sein. Wenn das noch bekannt wird, was sollen die ganzen Frauen im Land da noch? Dann werden die alle nicht mehr auf ihre Männer hören. Und dann sagen die, das ist richtig, die muss ganz böse bestraft werden, weil sie nicht auf dich gehört hat. Also eine ganz dramatische Einleitung in diese Geschichte. Und er wirft seine Ehefrau, seine Königin raus. Ihr wird die königliche Würde genommen und sie wird aus dem Palast verbannt. Das ist der dramatische Einstieg in diese Geschichte. Und jetzt in Kapitel 2 werden uns eben zwei ganz besondere Menschen vorgestellt, die Esther und Mordechai. Und auch Gott, der in diesem Buch nicht einmal persönlich erwähnt wird, wird aber sehr deutlich, wie er handelt, wo er handelt und auch eingreift und ganz besonders ja, für diese Menschen auch sorgt. Achso, das nächste Bild gerne. Genau, die vier Stationen, die ich anhand von Mordechais Leben mit uns durchgehen möchte. Was da aufgezeichnet ist, dass er vier besondere Erlebnisse hatte. Mit seiner Herkunft, wo er herkommt, wofür er gar nichts kann, aber sehr schwierige Umstände für ihn bedeuten. Seine Familie auf der Arbeit, wo wir, denke ich, auch alle persönlich mit ihm mitfühlen können, teilweise, aber auch die Gesellschaft und im Großen, was auf ihn einwirkt in seinem Leben, was ihm das Leben schwer macht, was ihm Sorgen macht und wo er auch Gottes Führung erlebt hat. Dabei geht es nicht nur um Beten und Abwarten und Gott wird schon irgendwie machen, sondern befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, dass er es wohl machen wird. Wir müssen schon einen Weg gehen und hier geht es auch um viel Mut, viel Verantwortung übernehmen in dieser Geschichte, aber mit Gott gehen und ihm das alles auch anvertrauen in unseren Lebensbereichen und hoffen, dass er es auch gut machen wird und nicht auf uns selbst vertrauen. Der erste Punkt ist seine Herkunft. Da lese ich mit uns aus Esther 2, Vers 5 und 6. Esther 2, Vers 5 und 6. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jehonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. So wird uns dieser Mordechai vorgestellt, ein Jude, der aus Israel eigentlich stammt, sein Großvater und Urgroßvater, die wurden aus Israel noch entführt. Wir hatten am Anfang auch davon gehört, auch von Daniel, der früher noch gelebt hat, dass da viele Juden in Israel getötet wurden und die anderen wurden entführt, gefangen weggeführt. Und das war noch, sein Großvater hat es erlebt und sein Urgroßvater, von denen er das auch alles persönlich gehört hat. Und jetzt lebt er hier als Fremder in diesem Land und hat es ziemlich schwer. Wir werden gleich noch ein paar Dinge sehen, dass einfach seine Herkunft, für die er nichts kann, ihm große Probleme gemacht hat. Ich fand das ganz interessant, als ich das vor kurzem gelesen habe, fand ich den Mordechai sehr spannend. Bei mir ist das so ähnlich vor 100 Jahren in der Familiengeschichte. Da dachte ich auch, wie geht der Mordechai damit um? Es steht auch nur ganz kurz, seine Vorfahren wurden gefangen weggeführt und er lebt jetzt einfach. Aber diese Familiengeschichte, die beschäftigt ihn auch sehr viel noch, was gleich kommt. Und bei mir ist ähnlich, vor 100 Jahren ungefähr ist unsere Familie auch aus Preußen über die Ukraine nach Russland gewandert. Und da gab es dann auch im Zweiten Weltkrieg, wurden die einfach nur, weil sie aus Deutschland kamen, wurden sie als Sicherheitsrisiko gesehen. Die wollte man einfach nicht mehr haben. Und dann wurden die einfach enteignet, ihnen wurde der Besitz weggenommen und sie wurden möglichst weit weg in den Osten deportiert. Gestern fand ich auch spannend, waren wir bei meinen Schwiegereltern noch und mein Schwiegervater hat mir genauso noch eine Geschichte einfach so erzählt. Ich habe ihm nichts davon erzählt, dass ich hier über sowas rede und er erzählte einfach von seiner Familiengeschichte auch. Meine Ehefrau hat so eine ähnliche Geschichte. Da wurden die Familien auch einfach eingepackt, durften vielleicht noch so das Nötigste mitnehmen, ab in den Zug, mussten dann ganz lange fahren und irgendwann so hier aussteigen, fertig. Und mitten im Winter mit einer Kuh, die die da mitnehmen durften, glaube ich, mussten die da irgendwie überwintern und hatten es da ziemlich schwer. Viele Familien wurden auseinandergerissen. Der ganze Besitz wurde weggenommen. Es gab später viele Arbeitslager, viele traurige Geschichten mit den Familien, die sie dort erlebt haben, auch viel Unterdrückung, weil sie als Fremde waren. Einfach als durch ihre Herkunft aus Deutschland wurden sie oft nicht akzeptiert oder man hat ihnen einfach nicht vertraut. Und da gibt es viele verschiedene Geschichten. In unserer Familie gab es ein gutes Ende, dass wir vor knapp 30 Jahren zurück nach Deutschland durften und hier leben durften. Aber die Juden, die haben das immer wieder in der Geschichte auch erlebt. Das war nicht nur einmalig. Bei ihnen gab es das schon sehr oft, dass sie einfach nur wegen ihrer Herkunft gehasst werden und man sie einfach nicht haben will und ihre Existenz stört. Durch diese Herkunft in Esther 2, Vers 20 sehen wir auch, wieso das Mordechai auch noch wichtig war. Da sagt er, der Esther, zu der wir gleich kommen, Esther 2, Vers 20, Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Er wusste, dass diese Herkunft Probleme macht und dass es schwer sein kann und dass sie es nicht sagen soll, und sie hat auf ihn gehört. Und vielleicht haben wir selber Akzent, vielleicht haben wir selber, kommen wir aus irgendeiner anderen Stadt, vielleicht kommen wir aus der falschen Wohngegend, vielleicht haben wir irgendwas, wofür wir auch gar nichts können, und schwierige Umstände in unserem Leben, so wie dieser Mordechai. Aber da dürfen wir auch da Gott vertrauen, dass er uns nicht umsonst irgendwo hingestellt hat, dass er auch da bei uns ist. Und wir werden den Ausgang hiervon sehen, wieso Gott das vielleicht genau so geführt hat. Und vielleicht können wir hier mit dem Mordechai auch ein bisschen mitfühlen, was er alles erlebt hat. Der zweite Punkt ist seine Familie. Und in Kapitel 2, Vers 7 und 8, wenn wir da weiterlesen, heißt es, und dieser, der Mordechai, war Pflegevater der Hadassah, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, Vers 8 noch, und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in die Burg Susan unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt unter die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen. Hier erfahren wir von seiner Familiensituation. Wir wissen von keiner weiteren Familie, außer er alleine. Sein Onkel und seine Tante lebten noch dort, sie hatten eine kleine Tochter. Aber die sind früh gestorben und das waren alle, die sie hatten. Er kannte keine andere Familie dort. Er war schon älter und dann war noch seine kleine Cousine da, die er dann als seine Tochter aufgenommen hat und erzogen hat. Und mehr Familie hatten sie nicht. Und so erzieht er sie. Und diese Esther, die wird später auch noch eine ganz große Rolle spielen. Und wir erfahren hier auch schon, dass Gott sich sehr um sie kümmert. Es wird in der Bibel immer wieder erwähnt, dass wir Waisen und Witwen besuchen sollen. Und in Psalm 68, Vers 6 sagt David auch, dass Gott ein Vater der Waisen ist und ein Anwalt der Witwen. Dass er sich besonders um sie kümmert. Und so leben sie in ihrer kleinen Familie, beide mit dieser schwierigen Herkunft, müssen aufeinander achten. Und jetzt kommt es noch schlimmer, jetzt kommt der König, der will einfach eine neue Königin haben, schickt überall seine Leute hin und die sammeln im ganzen Land die hübschen Frauen ein und auch Esther, seine einzige Pflegetochter, wird ihm einfach weggenommen. Wir erfahren nicht mehr, ob sie vielleicht auch freiwillig gegangen ist, aber sie muss zum König. Wir wissen nur, dass Mordechai große Sorge um sie hatte. Denn wenn wir in Vers 2 einmal lesen, als sie dann zum König oder in den Palast gebracht wurde, Esther 2, Vers 11, und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Er hat sich große Sorgen gemacht um seine Familie. Und sie war 12 Monate da. Ein Jahr lang mussten diese Frauen dort im Haus verpflegt werden, versorgt werden und so weiter. Und da konnte er nichts von ihr erfahren oder durfte nicht zu ihr, sie nicht sehen, nicht mit ihr reden. Und das war bestimmt eine sehr schwere Zeit für ihn. Ein großes Familiendrama. Und wie viel Sorgen haben wir mit unseren Familien oft? Streit mit den Eltern, sie verstehen mich nicht. Oder die Kinder sind ungehorsam, wollen nicht hören. Vielleicht haben wir Probleme in unserer Ehe oder wir suchen überhaupt erst noch unsere Ehefrau und als Ehemann und das ist unsere große Sorge. Es gibt so vieles, was uns mit unserer Familie auch beschäftigt, wo wir oft auch nicht wissen, Fragezeichen haben, aber was wir Gott anbefehlen können, gerade an die jungen Leute auch den Ehepartner zu suchen, dass Gott den Richtigen kennt. Aber wann haben wir das letzte Mal für unseren Ehepartner gebetet? Wann sind wir geduldig und liebevoll mit unseren Kindern? Erziehen wir sie auch auf dem Weg des Herrn? Hören wir auf unsere Eltern und sind gehorsam, wie das Gebot Gottes es sagt? Im Buch Daniel, was Waldemar erwähnt hatte am Anfang auch, da wird sehr viel darüber gesprochen, dass Daniel und seine drei Freunde sehr auf die Gesetze von Gott geachtet haben, dass sie über ihr Gebetsleben wird da berichtet und sehr viel. Hier bei Mordechai und Esther sehen wir nicht sehr viel davon, lesen nicht sehr viel davon, aber wir können trotzdem sehen, wie er sie erzogen hat und wie wichtig ihm später auch das Vertrauen auf Gott war oder in diesen vielen Situationen, dass er auch ihr das beigebracht hat, Gott zu vertrauen, ihm das Leben anzubefehlen. Und dass sie auch in dieser Zeit, wo sie jetzt ohne ihn da am Palast ist, in diesem persischen Reich, bei den ganzen Leuten, die nicht an Gott glauben, die Juden sogar nicht unbedingt gut behandeln, dass sie da trotzdem auf Gott vertraut und dann sogar zur Königin wird. Da könnten die sich bestimmt auch vieles fragen, wieso jetzt, wieso wird sie Königin und so weiter. Aber es ist auch ein bisschen Glück im Unglück. Mordechai selber arbeitet dort. Und damit komme ich zum dritten Punkt mit der Arbeit. Er hätte viele Gründe, jetzt vielleicht wütend zu sein, was auch immer. Aber er lebt dort, er macht einfach seine Arbeit treu und gewissenhaft. Und er kommt sogar in eine hohe Stellung, nämlich im Hof des Königs. Und er sitzt dort im Tor des Königs und ist für die Sicherheit des Königs verantwortlich. Und wir lesen in Esther 2, Vers 21 bis 23. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, Bigtan und Teres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Das wurde dem Mordechai bekannt und er sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordechais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden. Und die beiden wurden an ein Holz gehängt und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Jetzt, wo Esther die Königin geworden ist, darf er wieder Kontakt zu ihr haben. Er darf wieder mit ihr reden. Diese kleine Familie ist wieder vereint, so ungefähr. Und jetzt kommt so eine Situation. Er ist auf der Arbeit und er hat diesen Chef, den er aus gutem Grund hassen könnte, aus menschlicher Sicht. Und jetzt kommt die große Chance. Da sind zwei, die wollen ihm eins auswischen. Gut, die wollen ihn ermorden direkt, aber vielleicht haben wir so eine Situation auf der Arbeit, wo unser unbeliebter Chef, dem wird irgendwas vielleicht, keine Ahnung, irgendwas wird ihm angetan, irgendwas kriegen wir mit. Aber was ist uns da wichtiger, dass wir Rache an ihm nehmen, dass wir irgendwas ihm Schlechtes wünschen oder dass wir oder die Gerechtigkeit und dass wir unsere Arbeit auch ordentlich erledigen. Bei dem Mordechai sehen wir einfach nur, dass er es meldet, dass er seine Arbeit erledigt, dass er sich um die Sicherheit des Königs kümmert und gibt es Esther weiter. Esther gibt es in seinem Namen dem König weiter und sagt ihm auch, wer es war, ganz direkt. Und es wird aufgeschrieben. Das war's. Jetzt denken wir vielleicht, ich habe eine gute Leistung gebracht. Ich habe was Ordentliches gemacht. Ich habe meine Arbeit richtig gut erledigt. Jetzt gibt's eine Beförderung. Jetzt wird er mich loben, der Chef, vor allen anderen. Alle werden mehr zu mir aufsehen oder so. Aber nichts kommt. Es wird einfach aufgeschrieben. Das war's. Und er macht seine Arbeit weiter, wie gewohnt. Als Christen haben wir auch einfach unsere Pflicht, unsere Arbeit gut zu machen. Und Jesus sagt später selbst, dass wir einfach schuldig sind, unsere Arbeit zu machen. Aber in Kolosser 3, Vers 23 und 24 heißt es, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wir haben immer unseren Herrn im Himmel und für ihn müssen wir ehrlich und gewissenhaft arbeiten und das ordentlich machen. Und in dieser Situation, da denken wir auch, ja, irgendwie schade und irgendwie traurig, aber wenn wir einen kleinen Sprung machen nach Kapitel 6, Vers 1 bis 3, dann sehen wir, dass das nicht unbelohnt bleibt und dass Gott das auch nicht vergisst, sondern dass er auch das zu einem, dieses Puzzleteil zu etwas anfügt. Esther 6, Vers 1 bis 3. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mordechai angezeigt hatte, dass Bigtan und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasverus zu legen. Und der König sprach, was für Ehre und Würde haben wir dafür Mordechai zuteil werden lassen? Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man hat ihm gar nichts gegeben. In dieser Situation, wo es ist, da kommen wir gleich zu dem Widersacher, zu dem Haman, der ein Mensch war, der Mordechai gehasst hat und der alle Juden gehasst hat. Und da kommen wir gleich im vierten Punkt dazu. Und er kennt Mordechai, weil die beide dort am Hof des Königs arbeiten und die sehen sich jeden Tag. Und Haman wurde befördert und steht über Mordechai. Und er hat einen Befehl gegeben, dass sich alle vor ihm verbeugen müssen oder sogar niederwerfen sollen. Und Mordechai tut das einfach nicht. Er steht zu seinem Glauben, er ist Jude, aber er kennt vielleicht auch, wenn wir zur Herkunft zurückgehen, kurz, dass dieser Haman, oder da kommen wir gleich zu, aber dass die beiden eine gemeinsame Geschichte haben, die sie verfolgt. Und auf jeden Fall will Mordechai sich nicht vor ihm verbeugen. Und das ist der Grund, dass Haman ihm erstmal was Böses wünscht. Und später kann er es überhaupt nicht mehr aushalten. Jeden Tag, den er sieht, jeden Tag wird immer schlimmer für ihn. Und er will ihn sogar umbringen am Ende. Und er beschließt es, morgen bringe ich diesen Mordechai um. Und in dieser Nacht, gerade in dieser Nacht, kann der König nicht schlafen und lässt sich einfach aus diesem Buch vorlesen. Und da steht dann, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hat. Und der König fragt dann, das ist auch eine ganz interessante Geschichte dann, aber auf jeden Fall wendet es sich so, dass dieser Haman Mordechai ehren muss und ihn durch die ganze Stadt führen muss und sagen muss, was für ein großartiger Mensch er ist, statt ihn umzubringen. Und Gott hat ihn aus dieser furchtbaren Situation komplett erhöht und das zum Guten gewendet, dass er eben nicht sterben muss, sondern etwas komplett Unerwartetes bewirkt. Dass sich gerade in dieser Situation der König daran erinnert, was er vor langer Zeit einmal einfach treu und gewissenhaft getan hat. Der vierte Punkt, da gehe ich einmal zu Esther 3. Esther 3, Vers 1 und 2. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagita, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Das ist jetzt die Situation. Er ist auf seiner Arbeit, ein anderer wird befördert und bekommt mehr Verantwortung. Und die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit. Dieser Haman, der Nachkomme der Agagita von Agag, das ist ein alter König, der Amalekita. Und Mordechai ist ein Nachkomme, wie wir am Anfang auch erfahren haben, von Simei, der ein Sohn von Saul ist. Und dieser Saul und Agag, die haben früher gegeneinander gekämpft und da gab es eine lange Geschichte, die fast 1000 Jahre alt ist, die diese beiden Familien lange verfolgt haben. Und diese zwei, der Haman und Mordechai, die tragen diesen Kampf jetzt auch noch weiter aus. Und auch da, die können nicht zu ihrer Herkunft, der Mordechai nicht, weil er angegriffen wird, so wie die Amalekiter damals die Juden angegriffen haben. Aber Gott hat hier auch etwas Größeres im Bild, was wir ganz am Ende dieser Geschichte sehen werden, was durch diese vielen Geschehnisse zu einem großen und wunderbaren Ende auch führt. Und vielleicht haben wir auch so jemanden wie diesen Haman in der Schule, auf der Arbeit, ich weiß nicht, in diesem Jahr, vielleicht wird noch jemand anders befördert und vielleicht haben wir jemanden, den wir überhaupt nicht leiden können, wo es uns schwerfällt, mit manchen Arbeitskollegen zusammenzuarbeiten, mit ihnen irgendwie klarzukommen, vielleicht irgendwelche Mitschüler irgendwie auch nur auszuhalten. Ich weiß nicht, ob ihr da so bestimmte Personen im Kopf habt. Aber wichtig ist, dass wir unsere Arbeit trotzdem ordentlich machen, dass wir zu unserem Glauben stehen, dass wir treu bleiben und standhaft bleiben. Aber in dieser Situation, wenn wir einmal zu dem Haman und Mordechai kommen, dann geht es in, wie es weiterging, Esther 3, Vers 6. Da heißt es dann, als dieser Haman davon erfahren hat und diesen Mordechai dann immer wieder gesehen hat, dass er eben nicht auf ihn hört, dann heißt es, doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand anzulegen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros das Volk Mordechais zu vertilgen. Es wurde sogar so schlimm, dass er anderen Leuten noch mehr antun wollte, um ihm nochmal besonders zu schaden. Und hier sehen wir, dass dass nicht einfach nur ein Streit zwischen diesen zwei Männern ist, sondern dass eine viel größere Geschichte dahinter steckt. Dass der Satan hier den Haman auch benutzt, um den Juden zu schaden, was von Anfang an sein Plan war, was er von Anfang an versucht hat, die Menschen von Gott zu trennen und besonders das Volk, das auserwählte Volk Gottes, auch zu bekämpfen. Schon im Paradies, in 1. Mose 3, da kam er als Schlange, um Eva und Adam zu verführen. Später durch verschiedene Könige hat er immer wieder den Israeliten, den Juden, viel Schaden zugefügt. Wir waren jetzt bei der Weihnachtsgeschichte und in Matthäus 2, nachdem Jesus geboren wurde und die Weisen bei ihm waren, lässt Herodes viele Kinder danach töten, um Jesus umzubringen, wo der Satan wahrscheinlich auch schon dachte, oh, da habe ich Herodes ganz gut in der Hand und kann sehr viel Schaden anrichten. Aber wir hatten es am Anfang auch gehört, dass Gott eingreift und Josef durch einen Traum noch mitteilt, in dieser Nacht ihn auch noch rettet und seine Familie. Später, als Jesus erwachsen wurde, wird er persönlich vom Satan in der Wüste verführt, dass er ihn anbeten soll, dass er vor ihm niederfallen soll, was er nicht tut. Und später noch durch Petrus, durch den Fels, durch den er die Gemeinde bauen will. Einen seiner 12 Jünger spricht er zu ihm und will ihn von diesem Weg nach Golgatha abbringen, wo er sagt, weiche von mir, Satan, denn du redest nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und so versucht Satan durch viele Dinge, den Menschen zu schaden und sie von Gott wegzubringen. Und am Ende dann auch durch Judas, in den er persönlich hineinfährt, um Jesus dann zu verraten und ihn auszuliefern, damit er gekreuzigt wird. Und in dieser Geschichte wird Haman dafür gebraucht, um den Juden besonders viel Schaden anzurichten. Nicht nur Mordechai, es ist kein einfacher menschlicher Streit, sondern es geht um etwas ganz Großes, wo der Haman eine ganz besondere Wut hat auf dieses ganze Volk und möglichst viele Menschen von ihnen umbringen will. Wenn das klappen sollte, dann hätte Gott sein Versprechen gebrochen, das er schon Abraham gegeben hat, auf sein Volk aufzupassen, dass er für sie sorgen wird, dass er einen Bund mit ihnen geschlossen hat, dass sie ein großes Volk werden. Es stand ziemlich viel auf dem Spiel in dieser Geschichte. Und wenn damals denen etwas passiert wäre, dann hätten wir heute auch keinen Grund, Gott zu vertrauen. Dann wäre es vorbei, weil Gott damals schon nicht geholfen hat. Wie hätte er dann heute noch helfen können? Aber es kam anders. Und in Psalm 121, Vers 4 heißt es auch, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Oft denken wir, dass Gott irgendwo weit entfernt ist, dass er mich vergessen hat, so wie vielleicht hier auch bei seiner, wo er dem König das Leben gerettet hat. Wofür lohnt es sich überhaupt für Gott etwas zu tun oder überhaupt meine Arbeit ordentlich zu machen oder was auch immer? Und da denken wir oft, es lohnt sich nicht. Aber hier kommt es zu diesem dramatischen Höhepunkt, wo es scheinbar immer schlimmer wird, aber dann sehr viel, ein wunderbares Ende nachher nimmt. In Esther 4, Vers 13 und 14 lese ich noch einmal, wie Mordechai und Esther miteinander gesprochen haben. Die hatten einen Austausch über diese Situation, die kam. Und dann heißt es, da ließ Mordechai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Hier sehen wir so einen kleinen Einblick, wie Mordechai die Esther auch erzogen hat und auch hier daran erinnert, dass sie Gott vertrauen können, dass vielleicht diese Situation, dass Gott das so führt, dass sie gerade jetzt in dieser Situation als Königin ist und diesen Menschen helfen kann. Und selbst wenn sie es nicht tut, sie hat diese Verantwortung, sie kann jetzt helfen, sie kann Gott vertrauen und was tun oder es auch sein lassen, aber Gott wird auf jeden Fall handeln. Mordechai hat dieses große Vertrauen auf Gott, dass Gott Rettung schicken wird, von woher auch immer. Aber vielleicht ist diese Situation genau das Richtige. Und die setzen sich nicht nur hin und warten ab, sondern sie handeln. Und Esther hat zuerst zu Recht große Angst. Wir haben diesen bösen König kennengelernt, diesen Ahasverus, dass er mit seinen Frauen auch nicht besonders gut umgeht. Und sie hat große Angst. Wenn sie einfach zu ihm hinkommt, dann spielt sie mit ihrem Leben, dass er sie einfach umbringen lassen kann, wenn sie ungebeten kommt. Und sie hat erstmal Angst. Aber er sagte eben, dass sie vielleicht gerade jetzt besonders auf Gott vertrauen soll in dieser Situation und dass Gott daraus etwas Großes bewirken kann. Er kann durch wenig, er kann durch viel auch wirken. Und sie fasst sich Mut und sie geht zum König. Aber nicht einfach so. Sie handelt jetzt nicht einfach auf eigene Faust und denkt sich, das wird schon, sondern sie sagt, sie geht erstmal 3 Tage fasten und beten mit ihren ganzen Mitarbeitern und auch Mordechai und das ganze Volk in der Stadt sollen auch gemeinsam fasten und beten. 3 Tage lang. Nur mit Gottes Hilfe zusammen kann das etwas werden. Sie wollen nicht alleine einfach aus eigener Kraft etwas bewirken, sondern sie vertrauen darauf, dass sie Gott diese Sorge abgeben können und eine große Sorge. Und dann geht sie auch. Vielleicht haben wir auch oft Angst, wenn es um unseren Glauben geht oder unseren Glauben zu verteidigen, dazu einzustehen. Vielleicht denken wir auch oft, was kann ich schon tun in meiner Situation? Wer bin ich schon? Was kann ich schon tun als einfacher Mann hier, als Junge? Was könnte denn noch alles passieren? Was, wenn ich ausgelacht werde? Was, wenn ich meine Freunde verliere? Wenn keiner mehr was mit mir zu tun haben will? Was für Sorgen auch immer wir haben. Wir beten immer für die Mission. Es gibt sehr viel dramatischere Situationen in Ländern, wo es wirklich lebensbedrohlich ist, wo viele Menschen verfolgt werden, einfach nur dafür, dass sie Christen sind. Dass sie niemandem etwas getan haben, keine Gewalt angetan, keine Straftat, sondern einfach nur, wenn Leute erfahren, dass sie Christen sind, dann sind sie unerwünscht und man verfolgt sie. Ich bekomme wieder Informationen von der ADF International, das ist so eine Organisation von christlichen Anwälten, die sich auch in der ganzen Welt für Religionsfreiheit einsetzen, besonders für Christen auch, weil sie die am meisten verfolgten Menschen in der Welt sind. Und sie berichten immer wieder von Prozessen in der Welt, aber auch in Europa und auch sogar in Deutschland, wo viele Christen vor Gericht kommen, irgendwelche Klagen bekommen, wo noch nicht so viel passiert ist, aber ihnen das Leben sehr schwer gemacht wird und sie vor Gericht kommen, einfach nur, weil sie Christen sind, weil sie öffentlich beten oder weil sie Bibelverse teilen im Internet und dafür schon hier große Probleme haben können. Vielleicht haben wir selber da auch große Angst und denken uns oder bekommen viel Druck von der Gesellschaft, von außen, was alles auf uns einwirkt und denken uns überhaupt, ja, wie schlimm die Zeit heute ist. Aber Gott sieht auch hier das große Ganze und er kann auch durch vieles wirken und ja, vieles komplett verändern, wie wir es uns gar nicht erträumen könnten. Ja, Esther fasst Mut, sie geht zum König und es gibt ein großes Ende. Sie vertrauen Gott und sie veranstaltet ein Festmahl, ein gutes Abendessen für den König, lädt auch den Haman ein und so weiter. Und sie plant das Ganze gut durch, lädt sie ein und sie sagt dem König, was alles passiert ist, dass sie auch Jüdin ist. Sie steht dazu, was sie am Anfang aber verheimlicht hatte, aber jetzt dazu steht und dass ihr Volk sterben wird oder getötet werden soll. Sie setzt sich für diese vielen Menschen ein. Sie setzt ihr Leben aufs Spiel, um diesen Menschen, vielen Menschen zu helfen. Und der König bestraft Haman. Er wendet es. Er kann es nicht zurückziehen, dass es einfach rückgängig gemacht wird. Aber sie bekommen eine neue Möglichkeit, dass sie gerettet werden können, dass sie sich verteidigen können und ihre Feinde bekämpfen können, wodurch viele von diesen Amalekitern, viele ihrer Feinde am Ende besiegt werden und sie vor ihnen dauerhaft auch gerettet werden. Gott hatte da einen großen Plan, mit dem er seinem Volk geholfen hat. Und wir denken auch oft, oder sehen vielleicht keine Hoffnung mehr am Ende, wie diese ganzen einzelnen Puzzleteile zusammengefügt werden. Ich habe sie hier noch liegen. Und wie das Ganze ist. Aber, ja, und ich kann nicht mal die drei hier zusammenfügen jetzt. Aber ich glaube so ungefähr. Ja, wir können am Ende irgendwie... Na, jetzt kriege ich nicht mal das hin. Okay, Moment mal. Also ich als Mensch kann nicht mal sowas, aber Gott sieht immer das große Ganze und er weiß, okay, er sieht das, was am Ende werden soll und kann die ganz einfach einfügen und bewirkt ein großes Ende. Schönes Puzzle von meinen Kindern hier. Von Jesus, dem Hirten. Und auch hier sehen wir in dieser ganzen Geschichte, was können wir vielleicht hiervon lernen? Einmal, dass Gott gnädig und treu ist, dass er sein Volk nicht vergisst, die Menschen nicht vergisst, dass er sich um sie sorgt, aber auch Parallelen zu Jesus, wie er sein Leben eingesetzt hat, wie Esther vielleicht ihr Leben eingesetzt hat, aber Jesus hat es, und sie bewahrt wurde, aber Jesus hat es eingesetzt, er hat es sogar verloren. Er hat uns so viel Gnade gezeigt, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Vergebung für unsere Schuld bekommen und ewig leben dürfen. An Weihnachten ist diese Gnade sogar uns erschienen und sichtbar geworden, dass wir Jesus kennenlernen dürfen, dass wir ihn erfahren dürfen und heute noch von ihm so viel hören können und wie wir in den Zeugnissen gehört haben, mit ihm so viel erleben können und uns ihm anvertrauen können. Und deshalb ist mir auch dieser Vers so wichtig geworden, im Psalm 37, Vers 5 zum Abschluss dann. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn, so wird er es auch vollbringen. Amen.